Okay, ich muss euch mal unterbrechen, auch wenn das vielleicht sehr spannend ist, von den anderen zu hören. Ich weiß nicht, fiel euch das leicht, sowas direkt zu sagen? Manchmal ist es ja auch vielleicht sogar leichter zu sagen, ja, ich bei meinem Partner oder was, da wüsste ich, was er verändern müsste, als bei einem selbst anzufangen, wo da Veränderung nötig ist. Und Tabea hat ja vorhin schon gesagt, worum es jetzt in unseren nächsten Gottesdiensten so ein bisschen geht. Wir fangen mit einer neuen Themenreihe an. Ich bin, Jesus stellt sich vor. Also wie stellt Jesus sich vor? Welches Wort wird er auch sagen? Wikinger oder was hatten wir noch? Was sagt Jesus, wie stellt er sich vor? Und Renate hat vorhin den Text vorgelesen, um den es heute geht. Ein sehr bekannter christlicher Text, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Weinbau auskennt, aber Weinstock ist sozusagen, ich bin die Weinpflanze. Also die unten Wurzeln hat und das bin ich. Aber Jesus bleibt bei dieser Beschreibung nicht irgendwie bei sich selbst stehen, sondern er sagt dann direkt auch etwas über uns aus. Das fand ich ganz entspannt. Also er sagt, ich bin der Weinstock und dann geht es direkt weiter in Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Und wir werden uns in den nächsten Wochen, in den nächsten Gottesdiensten mehrere solcher Beschreibungen und Aussagen von Jesus anschauen. Es ist ganz spannend, dass man dann sieht, dass Jesus ganz häufig, wenn er sich selbst beschreibt, so Bilder aus der Welt der Leute damals genommen hat. Also lasst euch überraschen, was noch kommt. Und Weinstock war tatsächlich sowas, Weinbau, was sehr präsent war für die Menschen damals in Israel. Jesus stellt sich jetzt so vor. Die Leute hatten oft einen eigenen kleinen Weinstock. Im Alten Testament wurde auch schon dieses Bild vom Weinstock benutzt. Und Jesus stellt sich jetzt so vor, als dieser Weinstock, der in Beziehung steht zu uns, weil wir seine Reben sind, das sagt er. Und wir als diese Reben sollen Frucht bringen. Also aus so einem leeren Zweig, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Weinstock gesehen habt im Winter, aus einem leeren Zweig der Rebe soll Frucht entstehen. Trinkt ihr gerne Wein? Wer von euch, mal kurz Handzeichen, wer trinkt gerne Wein? Ja, der Werner, das ist genau. Ich trinke auch tatsächlich, nicht das, sorry, ich wollte nicht sagen, dass du zu viel Wein trinkst. Ich trinke tatsächlich mittlerweile gerne Wein und es kommt darauf an, welchen Wein. Meine Eltern hatten jetzt im Urlaub einen guten Wein mit und ich habe es sehr genossen, den zu trinken, so eine leckere Flasche. Aber selbst wenn ihr keine Weintrinker seid, ich glaube, so Weintrauben oder die Frucht, Wein, das ist was sehr Schönes. Man kann die Weintrauben essen. Wir haben letztes Jahr von so einem eigenen Wein aus dem Garten Traubengelee gemacht und der ist jetzt leider schon aus. Aber das war die absolute Lieblingsmarmelade von unseren Kindern. Die haben die total genossen. Und diese Frucht, von der Jesus also hier spricht, die aus dem Wein entstehen soll, das ist etwas in diesem Bild, etwas total Leckeres, etwas total Wunderschönes. Und wenn man es mal runterbricht, was Jesus hier sagt, ist eigentlich mit dieser Vorstellung von sich selbst, ist, dass Jesus sagt, ich bin der, wenn ihr mit mir in Verbindung seid, dann wird in eurem Leben was Wunderschönes, Leckeres, Schmackhaftes entstehen. Wunderschöne Veränderung. Ihr werdet Frucht tragen, reiche, positive, nachhaltige Veränderung. Und was Jesus mit dieser Selbstvorstellung sagt, ist sowas, dass zum Beispiel eine Person, die total ängstlich ist, mutig werden kann. Eine Person, die immer unzufrieden ist, auf einmal genügsam wird. Eine Person, die immer neidisch ist, auf einmal sich freuen kann mit dem anderen, wo vorher neidisch drauf war. Eine selbstsüchtige Person kann plötzlich liebevoll dienen. Eine beziehungsunfähige Person, weil sie viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, kann auf einmal Vertrauen fassen. Der Faule wird auf einmal selbst beherrscht. Der Streitende wird friedvoll. Das ist, was Jesus eigentlich sagt. Und in Galater 5 ist auch ein Brief im Neuen Testament. Da wird diese Frucht, die Gott bringt, einmal so beschrieben. Da heißt es, die Frucht besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, wie diese Liste für euch wirkt, vielleicht erschlagend, aber das sind aus meiner Sicht sehr positive Sachen. Und Jesus sagt, durch die Verbindung mit mir wird das bei euch entstehen. So werdet ihr verändert werden. Liebe, Freude, Rücksicht, Selbstbeherrschung vielleicht an manchen Stellen. Das wird entstehen. Der bin ich. Ich bin der, der überall da in eurem Leben, wo das nicht ist, diese wunderschöne, schmackhafte Frucht bringen will, verändern will und kann. Und diese Frucht, das steht auch hier in der Stelle, und wenn man in die Bibel schaut, das ist nicht immer irgendwas für mich alleine, so wie eine gute Flasche Wein, die kann man alleine trinken, aber eigentlich trinkt man einen Wein mit anderen zusammen, man genießt ihn gemeinsam. Und so ist es auch, dass diese Dinge, die sollen was Schönes hervorbringen, diese Veränderung, aber nicht nur für mich, sondern auch zum Wohl von den anderen. So ist eine Flasche Wein, trinkt man viel besser in Gemeinschaft mit anderen und genießt sozusagen die Früchte. Aber was beschreibt hier Jesus eigentlich genau mit diesem Bild? Also Jesus sagt, ich bin der Weinstock, die Pflanze und ihr seid die Reben. Aber wie funktioniert das? Vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt. Ich habe euch mal so eine Rebe mitgebracht aus unserem Garten. Ist am Freitag abgeschnitten worden. Ich versuche die mal hier so drauf zu hängen. Das funktioniert nicht. Ich stelle sie hier hin, vielleicht seht ihr sie da. Genau, legt die hier hin. Das ist eine Rebe. Und manche von euch sind sehr, haben große Expertise im Gartenbau, das weiß ich. Andere kennen sich vielleicht nicht so aus, aber ich kenne mich mittlerweile schon ein bisschen aus und kann sagen und habe mich die Frage gestellt, was muss eigentlich so eine Rebe tun, also dieser Zweig, um Frucht zu bringen? Er muss nichts tun. Diese Rebe macht eigentlich gar nichts. Solange die Umstände gut sind, die Pflanze gesund ist, dann vielleicht auch einen Weinbauer gibt, der die Pflanze pflegt, genug Wasser fließt und so weiter. Und dann entsteht automatisch Frucht, solange diese Rebe, dieser kleine Zweig an dem Weinstock dran ist. Die Arbeit, wenn man es so nennen könnte, muss eigentlich der Weinstock machen. Also die Wurzeln müssen ausgebreitet werden. Manchmal, es gibt, glaube ich, der größte Weinstock, der ist über hunderte Meter, glaube ich, sind die Wurzeln lang ausgestreckt. Irgendwo in London steht der. Die müssen Wasser und Nährstoff und dieser ganze Saft müssen von den Wurzeln, die ganze Pflanze hochgepumpt werden in diesen einzelnen Rebe. Und die ganze Kraft, die für das Wachstum nötig ist, damit das überhaupt geht. Und dann entsteht dort an dem Zweig, entsteht die Frucht. Aber diese Rebe, dieser Zweig, der muss nichts tun. Er muss einfach da sein. Er muss nichts tun. Und Jesus sagt, es braucht aber zwei Dinge in diesem Bild, wenn er sich vorstellt, für so ein Wachstum der Frucht. Das Erste, das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber das Erste, es braucht zuerst einmal eine neue Verbindung, überhaupt eine Verbindung von dem Ast, von dem Zweig, von der Rebe mit dem Weinstock. Und das Zweite ist, diese Verbindung muss bestehen bleiben. Um nachhaltig wirklich positive Veränderungen im Leben zu bekommen, braucht es diese Verbindung zu mir, sagt eigentlich Jesus. Diese enge Verbindung. Jesus meint, so wie die Rebe eigentlich, das ist ja fast jetzt ein bisschen absurd ist, die zwei Sachen zu trennen, so wie die Rebe Teil des Weinstocks ist, so sollt ihr ein Teil von mir sein, mit mir verwachsen, zu mir gehören, dass wenn man euch sieht, dann kann man euch gar nicht so sehen, alleine ohne den ganzen Weinstock dahinter. Ihr seid ein Teil davon, eng verbunden. Ihr gehört dazu, ihr seid eine Pflanze, eine enge, organische Verbindung. Und vielleicht fängst du an oder beschäftigst dich gerade so mit dem christlichen Glauben, worum es da eigentlich geht. Was bedeutet es eigentlich, ein Christ zu sein? Vielleicht hast du die Frage schon mal gestellt. Dann drückt Jesus hier aus mit dieser Selbstbeschreibung von sich, wenn er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, dass es nicht in erster Linie darum geht, bestimmte Glaubenssätze für wahr zu halten, dass es nicht in erster Linie darum geht, in sein vielleicht ganz okay bestehendes Leben irgendwie Glauben ein bisschen dazuzufügen, so ein bisschen Frömmigkeit. Es geht nicht um irgendwelche Traditionen, sondern Jesus sagt und stellt sich als der Weinstock vor und sagt, dass es im christlichen Glauben um eine ganz neue, enge Verbindung zu ihm geht. An einer anderen Stelle drückt Jesus das mal so aus, dass er sagt, diese Verbindung zu mir, die ist so völlig anders und neu, so als ob man von Neuem geboren würde. Das braucht es, also so als ob der Weinstock, man kann das im Gartenbau tatsächlich ja jemand so auf, wie heißt das, flocken? Pfropfen. Aufpfropfen, so als ob ihr tatsächlich ein Teil dieser Pflanze werdet, als ob man Teil des Organismus wird. Diese enge Verbindung braucht es überhaupt erstmal, damit dieses Wachstum entstehen kann. Und diese Verbindung kann hergestellt werden durch Glauben und dieses Vertrauen, dass ich sage, Jesus, so wie, wie die Rebe vielleicht, das tut sie nicht aktiv, aber sich so an den Weinstock hängt und so, ich will Teil davon sein, ich will zu dir gehören, ich will Teil dieser Pflanze sein, lass mich diese enge Verbindung haben. Aber für das Wachstum dann dieser Frucht braucht es noch was anderes. Nämlich, klingt vielleicht erstmal ähnlich, aber es braucht ein Dranbleiben an der Rebe. Jesus sagt das in Vers 4, ihr seht es auch in eurem Programmheft, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Vers 5, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er viel Frucht. Vers 7 nochmal, wenn ihr in mir bleibt. Jesus wiederholt das, wenn ihr mal das ganze Kapitel lest, das steht da super oft, immer wieder, das bleibt in mir, bleibt in mir. Und Jesus dehnt hier eigentlich dieses Bild vom Weinstock so ein bisschen aus, weil die Rebe ja eigentlich nichts aktiv machen kann, um dran zu bleiben. Aber Jesus sagt, wir können das. Und wir hatten im letzten Jahr, in den letzten Jahren bei uns im Garten immer Kürbis angepflanzt. Und manche von euch haben das vielleicht auch schon mal gemacht. Und ich finde die Kürbispflanze tatsächlich sehr faszinierend. Das ist so eine kleine Pflanze, die pflanzt man ein. Und dann in kürzester Zeit breitet dieser Kürbis sich unfassbar aus. Also er zieht seine ganzen Äste und Triebe, die klettern überall hin. Bei uns sind sie den Zaun hochgeklettert, auf den Baum vom Nachbarn hing einer, auf die Wiese, überall klettern diese und nehmen nachher nach und nach allen Platz ein. Und wenn man dann erntet, dann kann es leicht passieren, dass wenn man so einen Kürbis abmachen will, man erntet ja nicht alle gleichzeitig, dass man aus Versehen so einen Trieb, und das ist schon passiert, einen Trieb abtrennt, wo am anderen Ende eigentlich gerade noch ein Kürbis wachsen wollte. Und man stellt es dann, so war es bei uns auf jeden Fall, irgendwann fest, irgendwie passiert da mit diesem Kürbis nichts, doch es passiert was. Der sieht langsam schon so ein bisschen aus wie der, hier die Rebe nämlich auch, am Freitag schon abgeschnitten. Der vertrocknet und es passiert nichts. Es passiert nichts mehr. Man ist abgetrennt, der Kürbis von der Pflanze, und es passiert nichts, keine Chance, dass irgendwie Saft oder Nährstoffe irgendwie da reinbringen, keine Chance, dass da irgendwie Wachstum entstehen kann. Und genau deswegen sagt Jesus das hier, bei mir ist das genauso. Vers 4 schreibt er, und vielleicht ein bisschen herausfordernd, eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und Vers 5 sogar noch ein bisschen konkreter sagt er, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich weiß nicht, was bei euch jetzt für Gedanken hochkommen, vielleicht auch gerade, wenn ihr Christen seid und schon länger irgendwie was mit Kirche zu tun habt. Vielleicht geht es euch so, wie es mir schon öfter ging, jetzt solche Gedanken so, ja, okay, Jesus will sagen, ich muss mehr beten, mehr Bibel lesen und ich weiß, eigentlich wäre das auch gut, das heißt es, an Jesus dran zu bleiben, ich sollte mehr machen, aber irgendwie ist es so mühsam oder vielleicht auch manche von euch das komplett aufgegeben und sagen, ja, ich habe mich da schon öfter hingesetzt oder was auch immer und so oft passierte da nicht gerade viel. Und ich glaube, ich kenne das beides aus meinem Leben. Einmal so dieses Gefühl, dieses schlechte Gewissen, ich muss doch eigentlich irgendwie mehr, aber irgendwie scheiß nicht. Oder andere Momente auch, wo es irgendwie so, ich will das aber auch irgendwie nicht. Und es ist irgendwie auch so kraftlos, wenn ich das jetzt irgendwie mache. Und dann gibt es vielleicht wieder irgendwie so einen Impuls, so eine tolle Predigt heute, die einen dann irgendwie motiviert und man sagt, so, jetzt mache ich nochmal und dann pappt es ein paar Tage. Irgendwer hat mir mal erzählt, dass ich dann irgendwann vorgenommen habe, so, ich stehe jetzt jeden Morgen um 5 Uhr auf. Und verbringe mit Zeit, das hat dann auch ein paar Tage geklappt, danach war er tot, quasi, hat er gesagt. Und dann ist man motiviert und dann ist es wieder kraftlos. Aber was, wenn das manchmal so ist, was meint denn Jesus hier mit diesem Dranbleiben an ihm? Das, was er immer wieder betont, bleibt an mir dran. Ich glaube, was ich manchmal mache und vielleicht auch ihr, wir verwechseln manchmal das Dranbleiben so ein bisschen mit einer Pflicht erfüllen. Jesus sagt aber, bleibt an mir dran, lebt diese enge Verbindung, lebt diese enge Verbindung mit mir. Und ich weiß nicht, welche Vorstellung du davon hast, was es heißt, an ihm dran zu bleiben. Vielleicht hast du auch diese Vorstellung, ich muss mich morgens hinsetzen mit meiner Bibel, aufschlagen und irgendwas lesen und hoffen, dass mich irgendwas für diesen Tag inspiriert. Das heißt es, an Jesus dran zu bleiben. Ein Pastor hat das einmal so erzählt, er kommt aus Österreich und er redet eigentlich super stark Dialekt. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal in Österreich war, manche reden da sehr österreichisch, da gibt es auch unterschiedliche Dialekte. Aber er ist dann Christ geworden und für ihn war das so, dass er dann gesagt hat, okay, die Christen, die lesen ihre Bibel, das gehört jetzt irgendwie dazu. Dann heißt er hat angefangen und hat es versucht und hat sich dann morgens hingesetzt an seinen Schreibtisch, schön gerade, ganz konzentriert und hat dann versucht, im besten Hochdeutsch mit Gott zu reden, liebster Jesus, und versucht irgendwie mit voller Konzentration irgendwie an Gott durchzudringen. Und es hat nicht geklappt. Es war eine Qual für alle. Er meinte, ich habe es von ihm so gehört, und dann meinte er, Gott hat es auch nicht gefallen, was er da gemacht hat. Also ich muss jetzt so ganz besonders irgendwie zu Gott kommen. Aber Jesus, das meint Jesus hier nicht mit. Vielleicht geht es euch manchmal ähnlich. Er meint nicht irgendwie ein frommes Ritual, perfekt formulierte Gebete, sondern Jesus sagt, ich will enge Gemeinschaft mit euch. Und dieser Pastor hat dann ein Buch geschrieben und diese Idee hat mich tatsächlich sehr geprägt in meinem Christsein. Und das Buch heißt Nach dem Amen bete weiter. Nach dem Amen bete weiter. Und ich muss sagen, es hat mich geprägt. Und was er damit ausdrücken will, ist eigentlich, es geht nicht darum, ein perfekt formuliertes im Hochdeutsch, wir sprechen natürlich ja alle super Hochdeutsch, formuliertes Gebet, brandenburgisch, zu sprechen und dann abends zu sagen, und dann lebe ich mein Leben und Gott lebt sein Leben. Und dann vielleicht mittags, wenn ich das irgendwie so gelernt habe, kommen wir nochmal kurz zusammen, dann sage ich nochmal Danke fürs Essen und dann den Nachmittag gestalte ich dann wieder für mich. Und vielleicht am Abend sage ich dann nochmal Amen. Das ist nicht damit gemeint. Nicht, dass diese Sachen schlecht sind, zum Mittag zu beten. Nein, Gott will, dass wir eigentlich den ganzen Tag mit ihm leben, dass wir mit ihm Beziehung führen, dass wir an ihm dran sind, dass wir nach dem Amen eigentlich weitermachen. Danke für das Essen, Amen, und jetzt geht's weiter, der ganze Tag. Das heißt, wenn ich auf einmal auf der Arbeit bin und es steht was Stressiges für mich an und ich bin überfordert und dann weiß nicht, wie ich das angehen will, dass ich dann mit Gott rede und sage, Gott, du siehst das jetzt gerade, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt klappen soll, lass uns das zusammen machen. Und ich hatte in der letzten Zeit, vor meiner Elternzeit, mehrere Gespräche, die ich sehr herausfordernd fand, wo ich vorher schon wusste, ich gehe jetzt in diese Gespräche und ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich da jetzt sagen soll. Ich habe keine Ahnung, was gut ist. Und ich habe es angefangen und gemerkt, dass ich in diesem Gespräch mir auf einmal merkte, so, jemand hat mir irgendwas erzählt und ich so, dass ich leise gebetet habe mit Gott in Gedanken oder gesagt, Gott, kannst du mir einfach jetzt deine Worte geben, das, was dran ist. Ich habe keine Ahnung, lass uns das, mach du das. Und ich habe gemerkt, dass genau das manchmal passiert ist. Es war trotzdem noch in dieser Situation, aber Gott hat das gemacht. Bei der Kindererziehung gibt es bei mir immer wieder Situationen, wo ich keine Ahnung habe, wie man ein Kind vernünftig erzieht. Wir hatten ja Situationen im Urlaub, wo einer von unseren Jungs richtig sich aufgeregt hat, richtig gebockt hat, rumgeschrien hat, die Tür geknallt und es war so wütend und irgendwie nichts hat irgendwie geholfen, selbst die Oma mit Gummibärchen hat nicht geholfen, um irgendwie wieder Frieden reinzubringen. Und ich wusste auch nicht, und dann bin ich reingegangen, habe mich mit ihm hingesetzt, habe mich nebengesetzt, war immer noch wütend und habe einfach in meiner auch Ahnungslosigkeit, was jetzt, habe mich hingesetzt und leise mit Gott geredet, habe gesagt, Jesus, du siehst es, kannst du einfach jetzt Frieden schenken. Und was ist passiert? Kurze Zeit später kam mein Sohn, setzte sich auf meinen Schoß und nahm mich in den Arm. In der Predigtvorbereitung, jetzt für diese Predigt, gab es Momente, wo ich irgendwie nicht weiterkam und irgendwann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich versuche gerade eine Predigt zu schreiben, ohne überhaupt Gott zu fragen, was er eigentlich sagen will. Und ich habe mir da eine Auszeit genommen, bin in den Park Branitz gefahren, und bin da mit Gott spazieren gegangen und habe ihm das einfach erstmal gesagt, habe ihn gefragt, was willst du? Habe ihm gesagt, was beschäftigt mich dann? Und dann habe ich mich rangesetzt und habe gesagt, Gott, lass uns jetzt zusammen diese Predigt schreiben. Auf der Rückfahrt von Dänemark war auf einmal ein Auto in der Spur neben uns, wo wir auf die Fähre fahren wollten, mit einer auch Familie mit kleinen Kindern. Wir konnten da nicht rüber. Auf einmal sprang das Auto bei denen nicht an. Und wir wollten, da können wir da irgendwie helfen? Ging nicht, weil wir mussten gerade auch losfahren. Und was können wir machen? Dann haben wir einfach gesagt als Familie, komm, wir beten jetzt und sagen, Jesus, hilf dieser Familie, dass vielleicht die Kinder jetzt auch das gut machen, dass sie irgendwie auch jetzt noch irgendwie eine andere Fähre oder was auch immer kriegen, um auch zurückzukommen. Und das sind alles so Beispiele. Und wenn ich euch das jetzt erzähle, erzähle ich euch das wirklich nicht, weil ich so ein großes Vorbild bin. Mir fällt es oft nicht leicht zu beten. Ich finde es manchmal schwierig. Aber ich erlebe immer wieder, wenn ich das mache, wenn ich so an Jesus dran bin, wenn ich einfach mein Leben mit dem, was mich gerade beschäftigt, was das gerade dran ist, mit ihm teile, dass das einen großen Unterschied macht in meinem Alltag. Aber so oft lebe ich in meinem Leben so, als ob es diese enge Verbindung gar nicht gäbe. Und ich versuche irgendwie ohne Gott meinen Tag irgendwie durchzubringen, wie gesagt, sogar vielleicht eine Predigt zu schreiben ohne Gott, einfach so mit meinen Gedanken, die irgendwie da sind. Aber ich habe gemerkt, dass es dann ganz oft so nach kurzer Zeit schon so ist, dass mir die Kraft fehlt, dass ich kraftlos bin und dass es wie diese Blätter da oder wie die Kürbispflanze, dass ich nach und nach quasi austrockne und eigentlich nichts mehr entsteht, keine Frucht mehr kommen kann. Im Urlaub sind wir viel Fahrrad gefahren, mit meinen Eltern ist das nicht verwunderlich, wer die kennt, und ich habe die ganze Zeit den Anhänger mit den unseren zwei kleinsten Jungs gezogen. Und das war eigentlich auch okay. Es gab aber manche Momente, die waren echt anstrengend. Wir sind das eine Mal über so einen Fjord gefahren, also wo das Meer so reinkam, und sind auf diese Brücke gefahren. Ich hatte den Anhänger und auf einmal kam ein unfassbarer Gegenwind. Ich bin gefahren und ich wollte es rammen und ich dachte so, meine Mama hat es so beschrieben, ich hatte das Gefühl, ich war rückwärts. Aber ich bin gefahren mit diesem Anhänger und ich hatte echt das Gefühl, dass jemand hinten die Bremse in den Anhänger reingezogen hat. Ich musste mich so anstrengen, um über diese Brücke drüber zu kommen. Und manchmal fühlt sich doch unser Alltag, oder mir geht es manchmal so, mit den verschiedensten Rollen, Verpflichtungen, Ansprüchen vielleicht an mich selbst, Aufgaben, Terminen, doch auch manchmal so an. Und wir versuchen, oder mir geht es so, ich versuche es aus eigener Kraft irgendwie zu wuppen, aber es ist einfach sackanstrengend. Dann Anfang der Woche war ich jetzt wieder in Cottbus und bin mit meinem Fahrrad losgefahren, ohne Gegenwind und ohne Fahrradanhänger. Und es war voll das komische Gefühl. Ich habe erst gar nicht gecheckt, was los ist. Ich bin losgefahren und es ging so schnell nach vorne. Ich dachte, was ist mit meinem Fahrrad los? Und habe dann erst gemerkt, okay, ich habe den Anhänger nicht mehr dran, den ich sonst gezogen habe. Und es ging total leicht vorwärts. Und so ist es manchmal, oder merke ich das, und die Erfahrung habe ich gemacht, wenn ich diesen Tag einfach mit Gott gestalte und mit diesen ganzen Dingen, die irgendwie auf mich einströmen, die einfach mit ihm bespreche. Nicht, dass sie dann automatisch weg sind. Es sind immer noch die gleichen Rollen, Verpflichtungen, Termine, Aufgaben, Ansprüche da, aber ich mache es gemeinsam mit Gott und es fühlt sich an wie Rückenwind an manchen Stellen. Nicht immer, aber es ist auf jeden Fall leichter. Und Jesus sagt, das meine ich, bleibt an mir. Aber ich glaube, wir denken manchmal, dass wenn wir Christen sind, gerade vielleicht in so Zeiten, wo wir es nicht so erleben mit Jesus, es müsste doch eigentlich leichter sein. Warum habe ich diesen Rückenwind? Warum, wenn Gott doch Gott ist, warum schenkt er mir das nicht einfach so? Warum kann ich nicht ohne Ballast einfach fahren? Gott soll doch mit seiner übernatürlichen Kraft irgendwie in mir Frucht schaffen, Veränderung schaffen. Warum passiert das nicht? Und ja, ich habe tatsächlich auch manchmal erlebt, dass Gott manchmal solche Momente schenkt. Aber wenn wir so ins Leben gucken, ist es doch eigentlich nirgendwo so, sondern das Gegenteil. Wenn ich etwas für meine Fitness tun will oder fitter werden will, aber ich nie irgendeinen Sport mache, dann ist es leider der Verfall des Lebens, dass der Bauch größer wird und ich nicht fitter werde. Wenn ich eine Sprache mal gelernt habe, aber diese Sprache nie spreche, dann werde ich die Sprache irgendwann nicht mehr können. So wie mein Spanisch aus der Schule, ich kann auch Hola, ¿qué tal sagen, aber das war es dann auch schon. Dann werde ich diese Sprache verlernen. Und vor allem ist es doch so bei Beziehungen. Ich kann die tollste Freundschaft haben, einen besten Freund oder eine beste Freundin und diese Beziehung ist eigentlich total tief. Und das ist eine Person, die mich kennt, die mich versteht, aber wenn ich keine Zeit mit dieser Person verbringe, wenn ich nicht dieser Person das, was mir im Herzen liegt, austausche, wenn ich nicht mit ihr lache, wenn ich nicht einfach das, was mich bewegt, mit ihr bespreche, dann bringt mir und niemandem irgendetwas diese Freundschaft. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr müsst nichts tun, ihr seid die Reben, aber es geht um diese Beziehung, diese Freundschaft, die ich mit euch haben will. Es geht nicht um irgendeine Pflicht, sondern ich will diese Gemeinschaft mit euch. Und Jesus sagt, ich bleibe an euch und ihr sollt an mir bleiben. Und in dieser Gemeinschaft ist es aber trotzdem gut, auch sich einmal so im Alltag, aber auch sich einfach Zeit zu nehmen. Jesus sagt hier in Vers 7, bleibt in meinen Worten. Auch zu sagen, ich lese in der Bibel, nicht als Pflicht und nicht jedes Mal, dass mich die größte Inspiration anspringen muss. Eine ältere Frau hat in einer Gemeinde mir das mal so erzählt, ich fand das Beispiel ganz cool. Sie hat gesagt, beim Bibellesen ist das so für sie manchmal auch wie beim Frühstück. Ich kann mich nicht mehr an jedes Frühstück erinnern, was ich in den letzten 40 Jahren gemacht habe. Aber ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr hier, wenn ich nicht jeden Tag gefrühstückt hätte. Das heißt, nicht jedes einzelne Frühstück ist der absolute Wahnsinn. Und trotzdem nährt es uns und trägt uns durch den einzelnen Tag. Und ich merke, wie ich das brauche, diese Zeit mit Gott. Immer wieder auch Zeiten freizuräumen in meinem Kalender. Zu sagen, ich gehe jetzt mal raus, ich fahre in den Park Branitz, kann ich sehr empfehlen. Und gehe da rum und nimm mir Zeit mit Gott. Und Jesus weiß, wie leicht wir das vergessen, dass wir versuchen, aus eigener Kraft zu leben und zu verändern. Und deswegen sagt er hier, bleibt an mir, bleibt in mir. Es geht nicht darum, Gott irgendwie zufriedenzustellen. Und ich glaube, manchmal haben wir das als Christen ja vielleicht auch so gelernt. Gott kann sich nur an dir freuen, wenn du genug Bibel liest, wenn du genug betest, wenn du in die Gemeinde gehst. Aber darum geht es gar nicht. Sondern diese Verbindung der Rebe, dass das möglich ist, das hat Gott, hat Jesus schon hergestellt. Weil Jesus stellvertretend für uns eigentlich schon diese enge Beziehung für Gott geführt, zu seinem Vater geführt hat. Und wir dürfen einfach Teil davon werden, Teil dieser Pflanze, Teil des Organismus. Wir dürfen seine Reben sein. Nicht, weil wir es immer so gut schaffen, an ihm zu bleiben, sondern wir sind schon Teil, wenn wir an ihn glauben. Er hat es möglich gemacht. Jesus sagt in Vers 9, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Erinnert euch daran, dass ich das doch schon alles für euch gemacht habe. Und dann Vers 11, und das fand ich super motivierend, als ich mich jetzt damit beschäftigt hat, sagt Jesus so ein bisschen zusammenfassend, warum sage ich euch das eigentlich? Und Vers 11 sagt er, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch bei Veränderung, als ihr euch am Tisch ausgetauscht habt, dass so ein Ding ist, ich würde gerne freudiger sein, mehr Freude, mehr Glück sein, aber ich glaube, das ist etwas, was wir alle uns wünschen. Voller Freude zu sein. Und das ist, Jesus sagt, das sage ich euch hier, nicht als du musst, sondern ich will, dass eure Freude vollkommen wird, dass ihr voller Freude seid. Jesus stellt sich vor als der Weinstock, durch den wir tiefe Veränderung erleben dürfen, erfahren dürfen. Gemeinschaft aus Liebe, nicht um Pflicht aufzuhalten, sondern um Freude zu kriegen. Und Jesus sagt, das ist das Ziel, wenn du an Jesus glaubst, das ist das Ziel, was ich in eurem Leben machen will. Ich will Frucht hervorbringen, ich will es. Du sollst nur dranbleiben. Und ich will bei dir Gutes bewirken. Ich will, dass in deinem Leben Frucht wächst. Und wo du an mir bleibst und den Tag mit mir so lebst, wo du nach dem Amen eigentlich weiter betest, wo du dich vielleicht aber auch abmühst, dein Alltag irgendwie selbst zu meistern, da sagt Jesus, ich lade dich ein in diese enge Gemeinschaft. Ich lade dich ein, einfach wieder als Rebe dazuzukommen und diese ganzen Nährstoffe und Kraft quasi von mir zu kriegen, das ich in dir hervorbringen will. Und egal, wo du gerade stehst, ob du Jesus kennst oder sagst, ich fange gerade erstmal an, darüber nachzudenken, was bedeutet der christliche Glaube, oder ob du vielleicht gerade kraftlos bist oder vielleicht auch schon resigniert hast mit dem christlichen Glauben, das fühlt sich nicht so an. Jesus sagt mit dieser Vorstellung von sich selbst, dazu lade ich euch ein. Es gibt so viel mehr. Das Beste möchte ich in euch hervorbringen. Der leckerste Wein soll aus euch erstehen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt, wird reiche Frucht bringen. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir für diese Worte, wie du dich selbst vorstellst. Ich danke dir, dass es bei dir nicht um irgendwelche Pflichten geht, und dass du uns irgendwie lieben kannst oder beschenken willst, wenn wir doch uns genug anstrengen, sondern du sagst, ich habe alles, ich stehe da mit offenen Armen, ich bin an euch dran. Kommt auch dazu. Werdet Teil zum ersten Mal oder immer wieder neu als Rebe und bleib an mir dran. Und Jesus, ich merke das, wie oft es in meinem Leben so ist, dass ich versuche, aus eigener Kraft irgendwie alles zu wuppen. Aber du bist es, der es tun kann. Und du siehst all die Momente, wo wir das vergessen, nicht dazu in der Lage sind. Aber Herr, darauf kommt es nicht an. Sondern wir dürfen jeden Tag einfach neu diesen Schritt zu mir machen, zu dir kommen und dich vielleicht auch heute und jetzt auch bitten und sagen, Jesus, ich will dieser Teil von dem Weinstock sein. Jesus, begegne du mir. Jesus, du siehst jeden Einzelnen hier und ich möchte dich bitten, dass wir gemeinsam uns dazu anspornen und motivieren, nicht resignieren, sondern es erleben dürfen, wie du im Kleinen und im Großen Frucht in uns wachsen lässt. Amen.